Okay, es gibt ein anonymes Gedicht auf Englisch, das heißt The Wall, die Mauer. Wir haben das übersetzt und mit in unser Buch hineingenommen. Das ist ein Zustand, wo zwei Menschen sind, wo die Schmetterlinge nicht mehr ganz so da sind. Ihr Hochzeitsfoto auf dem Tisch grinste sie spöttisch an, diese beiden, deren Leben sich nicht mehr berührten. Sie lebten mit einer so dicken Mauer zwischen sich, dass weder Ramböcke aus Worten noch Artillerien von Berührungen die Mauer einreißen konnten. Irgendwann, zwischen dem ersten Zahn des ältesten Kindes und dem Schulabschluss der jüngsten Tochter, hatten sie einander verloren. Im Laufe der Jahre wickelte jeder von ihnen das Wollknäuel mit dem Namen Ich auf. Und während sie an widerspenstigen Knoten zerrten, verbarg jeder seine Suche vor dem anderen. Manchmal weinte sie nachts und flehte die flüsternde Finsternis an, ihr zu sagen, wer sie war. Während er neben ihr lag und wie ein Bär im Winterschlaf schnarchte, ohne ihren Winter zu bemerken. Einst wollte er ihr nach dem Liebesakt sagen, wie sehr er sich vor dem Sterben fürchtete. Doch er hatte Angst, seine nackte Seele vor ihr auszubreiten. Und so sprach er stattdessen über die Schönheit ihrer Brüste. Sie besuchte einen Kurs für moderne Kunst, um zu sich selbst zu finden. Inmitten von Farben auf eine Leinwand gesprenkelt, beklagte sie sich bei anderen Frauen über die Gefühllosigkeit der Männer. Er stieg in ein Grab namens Büro und hüllte seinen Geist in ein Leichentuch von Zahlen auf dem Papier und begrub sich selbst in seinen Kunden. Allmählich wurde die Mauer zwischen ihnen zu Zement durch den Mörtel der Gleichgültigkeit. Eines Tages versuchten sie, einander zu berühren und stießen auf eine Mauer, die sie nicht durchbrechen konnten. Sie schreckten vor der Kälte des Steins zurück und jeder verschloss sich vor dem Fremden auf der anderen Seite. Denn die Liebe stirbt nicht in einem Augenblick des Streits, noch wenn heiße Körper ihre Hitze verlieren. Sie liegt keuchend, erschöpft, erlöschend am Fuße der Mauer, die sie nicht überwinden konnte.
Ja. Und das passiert leider viel zu oft. Vielleicht ist hier jemand, der guckst zu, du hast schon eine zweite oder dritte Ehe und du weißt genau, was hier beschrieben ist. Auch wir waren an diesem Ort. Wir waren ganz, ganz nah an genau diesem Platz. Und deswegen möchte ich Mut machen, wo auch immer deine Ehe gerade steht. Es gibt einen Turning Point, einen Umkehrpunkt, wo du wieder zurückgehen kannst. Dorthin, wo du eigentlich gerne warst, wo du gerne verheiratet warst, wo du deinen Ehepartner über alles wertgeschätzt hast und geliebt hast und begehrt hast, dieser Platz ist wieder möglich zu erreichen. Jeder, der dir was anderes sagt, der lügt. Ich sage nicht, dass es immer erreicht wird, weil dazu gehören ja immer zwei, aber es ist möglich, ihn zu erreichen. So, wenn beide das wollen und gewisse Prinzipien anwenden, glaube ich, ist es ganz natürlich und normal, so wie man einen Weg, den man zurückgehen kann, auch hier wieder finden kann. Und das ist eigentlich unser Begehr, euch hier zu helfen. Wir nennen das Landeplätze. Wir stellen uns das vor, weißt du, stell dir vor, so eine, ja, früher die Concorde, kennt ihr noch diese, in den 70er Jahren, diese Überschallflugzeuge, die waren ja wahnsinnig schnell und gibt's heute nicht mehr, heute fliegt nichts mehr ganz so schnell, aber die brauchten eine besonders lange Landebahn, damit die aufsetzen konnten. Deswegen konnten die nicht von jedem Flughafen der Welt losfliegen, sondern die haben oft dann Erweiterungen gemacht, damit eine Concorde dort landen konnte. Und ich glaube, unsere Schmetterlinge brauchen gar nicht so eine riesen lange Landebahn. Eigentlich brauchen die gar keine, das wisst ihr, die landen ja auf einem Blütenblatt, wenn die wollen, aber sie brauchen eben etwas, wo sie aufsetzen können. Und das kann man relativ simpel und einfach bauen, wenn man die richtigen Materialien hat. Und darum geht es auch in dieser Predigt. Es gibt da sogar noch einen zweiten Teil. Ja, ihr ahnt schon, das ist natürlich aus unserem Buch. Wir haben da drei Schwerpunkte rausgenommen. Insgesamt 12 Stück gibt es ja hier. Und da gibt es noch eine zweite Predigt, die werden wir irgendwann noch nachlegen, vielleicht in diesem Jahr noch, wo wir nochmal drei Sachen anschauen, die einfach hilfreich sein können, diese Landebahn herzustellen, weil die Materialien sind nicht schwierig, sind nicht kompliziert. Die kosten auch kein Geld. Die kann ich tatsächlich relativ einfach selbst bekommen und anwenden. Wir reden heute über drei Baumaterialien dafür, nämlich über Zeit, über Sex, keine Kinder hier, oder? Und über Gedanken. Also zu Hause Kinder da sind, wir werden das versuchen so zu halten, dass es geht. Wenn nicht, haltet ihnen mal kurz die Ohren zu. Aber das Thema, glauben wir von Herzen, gehört in eine Kirche. Es gehört nicht außerhalb der Kirche, da versuchen sich ja so viele mit diesem Thema auf sehr viel unglücklichere Art und Weisen, und das bringt so viel Schaden. Wir glauben, dass das auch in einer Kirche immer wieder erwähnt werden muss, dass Sex von Gott ist, dass Sex gewollt ist, dass Sex eine gute Sache ist zwischen einem Ehepaar. Okay, und da reden wir eben auch von, wenn du nicht verheiratet bist, dann kannst du die Dinge gerne als Vision für deine Zukunft nehmen, aber bitte setz das noch nicht um. Warte, bis ihr verheiratet seid, dann habt ihr den bestmöglichen Start auch hierbei. Ja, erster Punkt, verbringt regelmäßig Zeit miteinander. Ich kann das hier dann sehen, ne? Ja, ist er da? Nein. Das ist der Landeplatz und jetzt kommt die Zeit. Mir klappt das auch. Beim Pforzheim hat er immer zwei Folien auf einmal gemacht, das war ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ich muss immer so an dir vorbeigucken, aber ich kann es dann so sehen. Okay. Also entweder dein Ehepartner ist der wichtigste Mensch in deinem Leben oder die Schwierigkeiten sind schon vorprogrammiert. Ja, aber Gott, ja, Gott, okay, Gott ist drüber, keine Frage. Aber dann, wer kommt dann? Ja, erstmal meine Kinder, oder? Ah, definitiv. No! Ja, aber no. Kinder kommen, Kinder gehen. Ehepartner bleibt.
Im Idealfall.
Im Idealfall. So soll es sein. Wir reden ja über das, wie es sein soll, nicht wie es leider vielerorts passiert. Wir wissen, wie hoch die Scheidungsquote in unserem Land ist. Wir wissen, wie viel weniger die zweiten Ehen dann noch halten und so weiter. Das sind alles statistische Werte, die will ich hier gar nicht rausholen. Die sind viel zu traurig. Wir alle kennen Leute in unserer Umgebung und haben selbst Erfahrungen damit gemacht, wie weh sowas tut. Was ich aber mitgeben möchte ist, stell dir vor, Ehepartner 1, Ehepartner 2, halten sich so fest und stell dir vor, da würde Folgendes passieren. Jetzt haben sie sich, Händchen haltend, jetzt fängt an, was zu wachsen. Von einer Hand in die andere und von der anderen in die eine. Das Ding ist nicht mehr so zu trennen, weißt du, es verwächst miteinander. Das ist, wie eine Ehe eigentlich ist. Und wenn dann doch das passiert, weißt du, dieses hässliche Wort Scheidung oder Trennung, oder dann reißt es beiden die Hände auf. Das ist brutal, das ist super schmerzhaft. Und ich verrate euch, diese Wunden heilen nie wieder so ganz. Es bleibt immer ein Triggerpunkt. Selbst wenn die irgendwann zu sind, es tut immer noch weh. Ich habe alte Wunden, Narbengewebe. Ich bin da immer noch empfindlicher als mit der anderen Haut. Weißt du, die reißt schneller mal auf, wenn man irgendwo hängen bleibt, als bei einer normalen Haut. Das Narbengewebe. Und das ist, was passiert, wenn sich eine Ehe, wenn also jemand sexuell miteinander verkehrt, beginnt dieser Zusammenwachstumsprozess ziemlich schnell. Auch wenn du nicht verheiratet bist übrigens, wirst du es selbst gemerkt haben. Ja, ich habe meinen dritten Freund, ja, und die ersten beiden haben mich sehr verletzt. Genau, weil so funktioniert es. Man wächst zusammen, dann reißt man was auseinander und es tut weh. Das ist nicht prickelnd und nett und nice und es tut weh. Und je mehr Jahre dabei sind, desto größer ist der Schmerz, desto größer die Verletzung. Und man möchte schreien. Man schreit nicht, man macht andere Dinge, um das zu kompensieren. Und die verletzen wiederum und so weiter. Und so geht eine Spirale los, die keiner will und doch ganz viel Schaden und Leid mit sich bringt. Deswegen glauben wir, Ehe ist etwas, worin es sich so lohnt zu investieren. Es gibt Männer, die investieren mehr Zeit in ihr Auto oder in ihr Hobby als in ihre Ehe. Weißt du? Da läuft was schief. Weil eine Ehe braucht Aufmerksamkeit. Eine Ehe braucht Inspektionen. Zum Beispiel hier so eine Predigt wie oder mal ein Seminar oder ein Buch über das Thema. Irgendwas zu tun miteinander. Und eben, was wir heute haben, ist erstens Zeit. Und das ist das kostbarste Gut, was du hast, um deinen Landeplatz zu bauen für deine Schmetterlinge. Du brauchst Zeit. Es gibt keine Fast-Lösung für eine gesunde Ehe. Glaub mir, die existiert nicht. Ja, seh dich, hab jeden Tag einmal kurz Quickie Sex und dann ist alles gut. Das funktioniert nicht. Das ist nicht ausreichend. Sex ist gut, aber nicht als Allheilmittel, okay? Du brauchst Zeit. Und in dieser Zeit gibt es ein paar Dinge zu tun. Nämlich, wir reden über den Zeitrahmen, wir reden über den Ort und wir reden über Inhalt, über Aktivität dessen, was man in dieser Zeit denn bitteschön tun sollte. Und der Zeitrahmen an sich, ihr seht hier vier Variablen oder vier verschiedene Zeitformate, die wir als Ehepaar miteinander verbringen und die wir jedem Ehepaar empfehlen. Habt doch hier ein Wachstum. Vielleicht erkennst du da irgendwas, wo du sagst, das habe ich noch nicht. Ich meine, ihr seid ja bei Mr. Quality Time in der Gemeinde. So, das Thema ist euch nicht ganz neu. Viele von euch haben das ein oder andere schon gehört oder ihr habt das Buch vielleicht schon gelesen. Aber alles beginnt mit dem wesentlichsten Punkt. Und das ist Quality Time Quickies. Das sind die kleinen Momente am Tag. Es ist nichts Unanständiges. Es geht hier wirklich darum, man trifft sich einmal am Tag für eine Viertelstunde. Beim Käffchen, beim Tee oder beim Getränk deiner Wahl oder auch ganz ohne, beim Spaziergang, was auch immer. Eine Zeit, die ihr redet. Einfach nur eine Zeit, wo ihr euch austauscht. Jeden Tag. Ja, das ist den ganzen Tag zusammen, wir sind Rentner. Ich höre die Storys ständig, aber ich sag dir was, das ist nicht, was ich meine. Überhaupt nichts davon hat damit zu tun, dass ihr ständig zusammenhängt, vielleicht nebeneinander vom Fernseher sitzt. Das ist völlig was anderes. Wir reden von Qualitätszeit. Zeit, die ihr miteinander tatsächlich sprecht. Einige haben das vielleicht wirklich einfach, weil das Teil eures Lebensstils ist. Gut gemacht. Go for it. Halt's fest. Geh weiter. Aber andere sagen, so Zeiten, wir sind so beschäftigt. Der hat die Schicht, ich habe die Schicht. Den Kinder und der Enkelkinder und haben so viel zu tun. So zusammen reden, jeden Tag, eine Viertelstunde. Wo sollen wir? Genau, dann ist das deine Aufgabe. Okay, wenn du dich so fühlst, nimm das für dich als Herausforderung mit. Und bet drüber, sag Gott, hilf mir. Wie kann ich das machen? Wie kann das in unseren Lebensrhythmus reinpassen? Wie können wir das so installieren, dass es tatsächlich fest wird? Das wäre eine Herausforderung, okay? Vielleicht ist das dein Ding, was du heute mitnimmst. Vielleicht gehörst du aber auch zur Gruppe, der sagt, ja, das Zweite, was da steht, Wochen-Quality Time, es hört sich ja noch anstrengender an. Und das ist es auch. Weil es geht um einen Abend oder einen Vormittag, ich sag mal, eine Zeit von 2 bis 4 Stunden jede Woche. Und wenn du alles andere, was wir hier erwähnst, vergisst und nur das mitnimmst, war das ein super erfolgreicher Tag für dich. Wenn du anfängst, das einzuführen, was wir Eheabend nennen oder Ehevormittag oder Ehezeit, wie auch immer du es nennst, einmal die Woche. Diese Ehezeit gehört in deinen Terminkalender eingetragen. Ganz fest. Wie so ein Gottesdienst. Oder stell dir vor, du hättest eine Verabredung mit Angela Merkel. Ich wollte mit dir irgendein Projekt besprechen. Was würdest du machen mit dem Termin, wenn der erst in 3 Wochen wäre? Würdest du dir irgendwie merken und gucken, dass es schon passt? Oder würdest du anfangen, Vorbereitungen zu treffen? Das erste Mal erstmal einen Kalender einschreiben, das ist ein wichtiger Termin. Ach, und dann blockieren, Termine absagen, die vielleicht da noch liegen, weil ey, Angela Merkel will sich mit mir treffen. Das ist eine wichtige Persönlichkeit, das möchte ich mit Priorität versehen. Das wäre doch normal. Und jetzt sage ich dir, dein Ehepartner ist noch wichtiger als Angela Merkel. Aber wir achten, respektieren unsere Kanzlerin. Fantastische Frau. Aber meine Frau ist noch viel, viel wichtiger als meine Kanzlerin. Das würde doch bedeuten, ich müsste ihr auch diese Priorität geben, wenn wir einen Termin haben, oder? Das wäre doch nur recht und billig. Wenn ich all die wichtigen geschäftlichen Dinge in meinen Kalender eintrage, dann gehört da mein Eheabend aber auch rein. Und ich verrate euch was. Seit vielen, vielen Jahren stehen die Eheabende vor den geschäftlichen Terminen, vor den Gemeindeterminen, vor irgendwelchen anderen familiären Terminen steht der Eheabend drin. Warum? Weil wir ihn sonst oft nicht hätten. Ins geht's wie euch. Wir haben so viele gute Sachen, die wir tun können. Das würde uns auffressen. Wir würden ganz schnell sagen, wir können uns die Woche nicht leisten und die Woche nicht leisten, nächste Woche auch nicht und übernächste. So, also haben wir gesagt, sabbatorientierter Kalender. Zuerst die wirklich wichtigen Termine, die mich am Laufen halten für all das andere, was kommt. Weil wenn unsere Ehe nicht mehr funktioniert, was glaubst du, wie die Gemeinde funktionieren würde? Wenn wir uns ständig krachen würden und würden uns nicht mehr verstehen, würden unsere Herzen nicht mehr kennen. Wie würde das sein, was wir hier tun? Wie würde unsere Familie aussehen? Wie würden unsere Kinder sich entwickeln, wenn Streit zu Hause normal wäre? Steht ihr? Einige kennen das von ihrer Kindheit. Das will niemand. Das braucht niemand. If Mommy and Daddy are happy, everybody is happy. Okay? Aber das kostet was. Und ich sehe jetzt hier reifere Gesichter, aber zu Hause gucken auch ein paar sehr junge Leute zu, das weiß ich. Und auch hier Titus und Edith, das sind junge Leute. Und als wir jung waren, haben wir immer das Gefühl gehabt, Ehe ist eine easy Sache. Man hat Sex, man hat Spaß und alles läuft. Und heute sage ich jedem von euch, Ehe ist harte Arbeit. Ehe kostet was. Aber Ehe bringt mehr als jede andere Beziehung außer die mit Gott. Das ist die Wahrheit. Amen. In der Ehe hast du eine lebenslange Rückzahlung sozusagen für alles, was du investierst. Bei der Ehe gewinnst du immer, wenn du investierst. Da geht nichts verloren. Aber es kostet was. Es kostet harte Arbeit. Das hört sich jetzt auch wieder brutal an, aber es ist ein Stück weit so.
Klingt schrecklich.
Ja, aber könnt ihr euch vorstellen, dass mit dieser Frau harte Arbeit Spaß macht? Yes, yes. Naja, es ist nicht wirklich so hart immer. Es ist manchmal einfach nur schön, aber gewisse Dinge durchzuziehen, wenn man dich nicht danach fühlt, wenn man so viele andere Dinge gerade im Kopf hat, das ist dann schon auch Entscheidungsarbeit. Darum geht es mir. Es sind Entscheidungen, an denen wir arbeiten. So, wie gesagt, wenn du nichts mitnimmst, nimm dir das mit. Ein Planungstermin mit deinem Ehepartner für irgendwann die nächsten 2 Tage. Bitte nicht weiter verschieben, weil dann wird es nichts mehr. Und dann plant ihr einfach mal die nächsten 4, 5 Eheabende oder Ehezeiten. Wie gesagt, für Schichtarbeiter, du kannst das vormittags machen, du kannst das mittags machen, du kannst das nachmittags machen, du kannst das abends machen, wie das in euer Lebenskonzept reinpasst. Da muss man mal gucken, nicht jeder arbeitet noch von morgens bis um 5 und ist dann daheim. Viele haben längst Schichtdienst und haben Difference. Oder ihr habt Homeoffice, ihr seid eh die ganze Zeit zu Hause, das ist fast noch gefährlicher, weil wir sind ja die ganze Zeit daheim. Das heißt gar nichts. Du brauchst Zeiten zu zweit. Da gehört kein Kind rein, da gehört kein Elternteil rein, da gehört kein bester Freund mit dazu. Das sind Zeiten, die gehören nur dir und deinem Partner. Das meint Ehezeit, in allen Bereichen übrigens. Sonst ist es keine Qualitäts-Ehezeit, dann ist es eine Qualitäts-Freundzeit. Die gibt's ja auch. Aber das ist eine andere Nummer, über die reden wir heute nicht. Dann haben wir Insel-QTs. Was ist eine Insel-Quality-Time? Das ist die Zeit, die wir längere Zeit zusammen verbringen. Ein Eheurlaub sozusagen. Eine Zeit, wo man wegfahren kann oder zu Hause bleiben kann. Wie man sich's einrichten kann. Hauptsache, ihr seid zu zweit. Und ihr tut in diesen Zeiten all das, was euch ohnehin Spaß macht. Was ihr früher gerne gemacht habt, bevor die Kinder da waren zum Beispiel. Ihr fangt mal an, die Schmetterlingslandebahn wieder zu bauen, auf so simple Art und Weise. Vielleicht bist du gerne ins Kino gegangen, vielleicht hast du gerne gecampt, vielleicht hast du immer gerne ein gutes Restaurant gehabt. Das ist zur Zeit ein bisschen schwer, ne? Aber das kommt wieder. Finde die Dinge, die du gern gemacht hast. Vielleicht bist du früher auf Conventions gefahren oder zusammen habt ihr ein Hobby gehabt, vielleicht einen gemeinsamen Sport, habt Fußball geliebt oder andere Dinge, habt das zusammen, wart in der Arena, habt Spaß gehabt. Whatever es war, wenn es nicht Sünde ist natürlich, tut es wieder und spürt mal rein, ist es noch dran? Ist es wieder dran? Macht das Spaß, zusammen Billard spielen zu gehen? Oder ja, Disco weiß ich nicht, aber das habe ich nochmal versucht, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Früher war das anders, aber da habe ich auch noch was gesucht, was ich ja jetzt habe. Okay? Ja, die meisten gehen ja aus diesem Grund eher in die Disco und nicht, weil, ich habe so viel Zeit übrig, will mal ein bisschen tanzen, kann ich auch zu Hause. Wie auch immer. Tanzen, das ist eine gute Idee. Ja, Tanzkurs haben wir gemacht. Das war auch nett so. Tanzkurs zusammen, mal gepflegten Walzer tanzen, mal wieder lernen, wie das noch geht, wie war das noch früher. Alles möglich, Hauptsache, ihr macht's zusammen. Und 1 oder 2 Insel-Times, Qualität ist eine gute Idee. Fang soft an, wenn du noch kein großes Budget hast. Versuch deine Kinder zu Großeltern oder zum Partnereltern oder zu jemand anderem zu bringen in dieser Zeit. Und genießt euch, ist gerade jetzt in der Zeit eine gute Idee. Ja. Wir haben auch gerade unsere QT abgesagt bekommen von unserem Ferienhaus. Wir werden nächste Woche, haben wir eigentlich Ehezeit. Und jetzt haben wir unsere Kinder alle gut unter und können zu Hause stummfrei haben, wir zwei. Haben unsere Ehezeit nicht verloren, nicht ganz so lange, wie sie geplant war, aber wir haben ein paar Tage. Okay, das ist wichtig. Grace freut sich gerade, guck mal. Freust du dich wegen uns?
Nein, gar nicht. Meine Mama lacht.
Mama lacht.
Okay, geh einfach weiter, komm.
Okay. Aber das haben wir vergessen, die Schnittmengen fehlen noch. Schnittmengen Quality Time bedeutet... Das ist schön, wie auch an dich. Schnittmengen Quality Time bedeutet, wir haben Dinge, die uns miteinander connecten. Und zwar auf Dauer, in regelmäßiger oder unregelmäßiger Art und Weise. Das ist eben zum Beispiel der Sport, den du zusammen machst. Wir gehen zum Beispiel 2, 3 Mal die Woche zusammen laufen und gehen ins Fitnessstudio zusammen. Also wir haben ein eigenes Zuhause, deswegen dürfen wir auch jetzt. Das sind Dinge, die verbinden uns. Oder Hobbys, Dinge, die du gemeinsam hast. Zum Lego habe ich sie noch nicht ganz so weit bekommen, dass wir zusammen da regelmäßig sitzen am Bauen. Aber schauen wir mal, was noch kommt. Aber es gibt andere Dinge, auf eine Convention zu fahren.
Und verrückte
Star Trek-Klamotten anzuziehen oder so verrücktes Zeug zu machen, was völlig sinnfrei ist, aber Spaß macht. Was sind Dinge, die dich und deine Frau, die dich und deinen Mann verbinden? Was könnte das sein? Und wie gesagt, oft hilft einfach zurückzudenken, ganz am Anfang. Was haben wir denn gemacht? Außer Sex. Was war da noch? Was haben wir miteinander gemacht? Wo haben wir Spaß bei? Wo ist das Herz aufgeblüht? Vielleicht seid ihr Motorrad gefahren oder habt andere Dinge gemacht. Hey, probiert's doch mal wieder. Habt Musik zusammen gemacht. Oder sind einfach Künstler hier im Raum. Heute vielleicht habt ihr gemeinsame Gebetszeit oder prophezeit euch gegenseitig. Oder keine Ahnung, es gibt ja auch diese Art von Gemeinschaft, die sehr, sehr cool ist, wo richtig was hängen bleibt. So geistliche Gemeinschaft ist hier ganz, ganz cool auch und wesentlich und hilft, zusammenzuwachsen in einer guten Art und Weise. Gemeinsame Dienste in der Kirche überhaupt, oder? Wir sind ja einige Paare, die zusammen dienen und das schätzen wir so sehr, weil wir das ja selbst so leben. Wenn ein Paar zusammen im Dienst steht, möglichst sogar im selben Dienst, das ist einfach genial. Oder beide leiten eine Zelle, eine Kleingruppe, unterschiedlich, man trifft sich dann nachher und jeder erzählt natürlich nichts Internes, aber hey, wie war es und war auferbauend, gab es ein Zeugnis, was man weiter sagen kann und yes, cool, das macht Spaß, man zieht am selben Ende des Seils, darum geht es bei Ehe, weißt du. Manche ziehen alle beide am selben Seil, aber nicht am gleichen Ende. Dann geht es nur so und so und gegenseitig und all das, ja. Hast du noch andere Orte, die dir einfallen?
Du hast alles gesagt.
Aber alles gesagt.
Auch ja. Die lilanen Sachen, die mir gedacht waren.
Ja.
So ein bisschen wie Making of.
Dafür darfst du dann jetzt auch hier antworten, über dein Thema.
Ja, wir haben es ein paar Mal schon gesagt. Als Berater über viele Jahre im christlichen Bereich haben wir zwei wesentliche Aufgaben, wenn es ums Thema Sex geht. Wir sagen Menschen, die noch nicht verheiratet sind, bitte lass die Hose an und die Finger bei dir. Und wir sagen Menschen, die verheiratet sind, bitte zieh doch die Hose mal wieder aus und tu die Finger wieder mal ausstrecken nach deinem Partner und genießt einfach diesen Teil der gottgeschenkten Sexualität, die er uns gegeben hat. Wisst ihr, wir lachen und manchmal ist das Thema auch für Leute tabu. Wir versuchen das ja immer wieder so ein Stück weit zu durchbrechen und sind da manchmal auch ein bisschen provokant. Im Talk for Two waren wir das im ersten Teil zum Beispiel sehr. Aber wisst ihr, das Geheimnis ist ja, das zu entdecken, was Gott für uns vorbereitet hat. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang, auch im Bereich Zärtlichkeit, Sexualität, miteinander glücklich. Und da gibt es so viel Not. Also gerade durch unsere auswärtigen Seminare haben wir so viele Anfragen bekommen. Wir könnten gerade switchen zum Eheberater. Und das machen wir nicht, weil Gott hat uns einen anderen Auftrag gegeben. Gott hat uns Gemeinde gegeben. Und wir wollen ja ermutigen, einfach da euch und auch jetzt online jeden, der das hört, wirklich auch hier in die Ehe zu investieren. Der Teufel greift gerne Dinge an, die Kraft haben, die Gott sich ausgedacht hat. Sexualität ist ein Bereich davon. Aber es ist nicht des Feindes Spielwiese, sondern es ist das, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen, zur Ergänzung auch auf diese Weise. Es gibt viele Dinge. Wir haben, als wir das Buch geschrieben haben, viel recherchiert, oder ich besonders für das Thema Sexualität. Und da gibt es viele andere Bücher. Manche davon sind empfehlenswert, andere wiederum nicht. Das beste Buch zum Thema Ehe, noch besser als unseres, ist das. Das ist das beste Ehebuch noch, das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist voll auch von Hinweisen zum Thema Sexualität. Er hat das ganze Ding erfunden.
Vielleicht bevor wir mit Sexualität dann weitermachen, nochmal zu den romantischen Filmen was sagen? Dann kannst du direkt durchziehen.
Nein,
die sind ja jetzt hier.
Das passt jetzt überhaupt nicht.
Passt überhaupt nicht. Willst du direkt Sex weitermachen? Gut, dann klicke ich vor.
Ja, die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Bibel recht hat. Das ist in vielerlei Bereichen, so auch im Bereich Sexualität. Sexualität verbindet. Paulus hat es schon vorher gewusst, bevor man Oxytocin und andere Glückshormone, die ausgeschüttet werden, wenn zwei sich in Zärtlichkeit nahe kommen. Er schreibt in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wo sagt Gott das? bei der Schöpfung von Mann und Frau. Und das passiert immer, das ist, was Bernd gesagt hat, wenn Menschen sich sexuell miteinander verbinden, ob im Bereich Prostitution, im Bereich außerehelicher Sexualität oder wie auch immer. Zwei werden ein Leib sein. Vers 17, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral und so weiter. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. In dem Zusammenhang erzählt Paulus das. Und Körper, Geist und Seele, die Griechen haben das getrennt. Aber bei Gott und bei den Juden ist es eine Einheit. Und darum, Bernd hat über geistliche Gemeinschaft gesprochen, dass bahnt auch einen Weg für eure Intimität. Das ist eine wunderbare Landebahn für Schmetterlinge in diesem Bereich und tut auch eurer sexuellen Einheit gut.
Ja, weil Sex verbindet, Sex ist gesund, das sind alles statistische Zusammenfassungen, die wir jetzt hier haben, da kannst du alles nachlesen im Internet. Sex reduziert Stress, ja, sorgt für besseren Schlaf, ist gut für Herz und Kreislauf, lindert Schmerzen, und verleiht dem Immunsystem Power. Das ist, was statistische Untersuchungen uns nahelegen und viele gute Gründe, warum wir sagen, Sex ist eine gute Sache, hat Gott gut eingerichtet, tut uns ganzheitlich letztlich gut. Und es war Gottes Idee, oder?
So ist es. Ja. Und es macht nur in Gottes Rahmen wirklich glücklich, denn nämlich in einer verbindlichen Ehebeziehung. Paulus schreibt im nächsten Kapitel, ich habe 1. Korinther 6 vorgelesen, Kapitel 7, schreibt er ja, das ist einer der Verse, den ich Leuten immer gebe, die sagen, ja, wo steht denn das in der Bibel? Das steht ja gar nicht da. Die ganze Bibel ist voll von diesem Konzept, anders zu denken. Da musst du von einem anderen Planeten kommen. Die Bibel sagt an der Stelle, wenn du dich nicht enthalten kannst, wenn dein Verlangen geweckt worden ist, dann heirate. Und es ist besser zu heiraten, als sich vor Verlangen zu verzehren, so schreibt es
Paulus. Aber Männer kommen doch von einem anderen Planeten, hast du behauptet. Im letzten Talk for Two, Tank 4, hast du das gesagt?
Ja, das stimmt.
Dann haben wir sogar den Planeten gesucht.
Das ist... Das ist eine andere Geschichte.
Okay, gut.
Sex ist der Hauptangriffspunkt des Feindes auch in der Ehe. Der Teufel kommt, der Diabolus, der Durcheinanderwerfer und der Trenner. Was macht er gerne? Die Bibel sagt in Maleachi, Gott hasst Ehescheidung. Der Teufel liebt Ehescheidung. Der Teufel liebt Streit und er liebt auch, wenn ihr euch entfremdet habt, wenn ihr eine Mauer habt zwischen euch, so wie wir sie im Anfang in diesem Text gelesen, gehört haben. Aber Gefühle können mitwachsen und ihr könnt auch im Bereich Sexualität Entscheidungen treffen. Wirkliche Einheit in der Ehe, so wie Gott sie sich vorgestellt hat, werden wir ohne Sexualität nicht erleben. Es mag Zeiten geben, auch da sind Menschen auf uns zugekommen, wo es vielleicht nicht mehr so funktioniert, wo körperliche Einschränkungen da sind. Dann finden sich Wege, Zärtlichkeit auszutauschen, die man eben austauschen kann und das zu tun, was möglich ist, ohne unter Verdammnis oder Verzweiflung zu geraten. Es gibt spannende Beispiele, mit denen haben wir uns auch beschäftigt, Bücher, wo Leute zum Beispiel gesagt haben, wir haben jetzt jeden Tag, ein Jahr lang jeden Tag Sex, so als Experiment. Und dann war das sogar für den Mann, der in diesem Beispiel bei diesem Ehepaar der statistischen Norm entsprochen hat und der war, der häufiger nach Sexualität sich gesehen hat als die Frau, sogar für ihn, dass die Momente kamen, er sagte, nee, echt jetzt schon wieder und wollen wir wirklich. Aber sie haben das durchgezogen, sie haben so ein Stück weit ausprobiert, was macht das mit ihrer Beziehung und wie geht's uns auch. Ja, nachdem Kinder da waren, nachdem das Alter so ein Stück weit auch
Dinge verändert hat. Sie ist immer noch, sie ist Plus-Size-Model, also eine sehr kräftige Dame, die sich eben abgelehnt hat, die innerlich sich nicht wirklich gemocht hat. Und für die war das bahnbrechend, diese Erfahrung, ein Jahr lang jeden Tag Sex. Sie sagt, das hat mit mir und mit uns als Ehe ganz, ganz viel Gutes gemacht. Die machen es heute auch nicht mehr so jeden Tag, aber das war eine Erfahrung, wie so eine Kur, wo ich mich ganz neu selbst entdeckt habe und mich annehmen konnte, so wie ich war und genießen konnte, was ich vorher nicht konnte. Das war eine ganz spannende Geschichte.
Ja, Paulus schreibt auch in 1. Korinther 7, entziehe sich eins, nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Also dieser Text, der klingt schon immer Der klingt schon relativ heftig.
Lass mich das doch mal übersetzen, was das heißt. Ich glaube, das haben Leute schon viel zu oft gelesen, ohne zu verstehen, was da eigentlich steht. Also da steht Folgendes, das ist die Bernd CT-Version. Da steht drin, ihr Ehepaare habt viel Sex miteinander, außer ihr habt mal kurz eine Zeit, wo ihr beten wollt. Dann lasst mal die Finger voneinander. Aber sonst bitte bleibt dabei. Das steht da eigentlich. Paulus hat es gesagt.
Damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Wenn Sexualität geweckt ist, das ist einfach in der Natur der Sache, dann ja, es ist wie mit einem Hungergefühl. Wenn du immer um 12 Uhr mittags isst, wirst du in deiner Fastenzeit wann den schlimmsten Hunger haben? Um 12 Uhr mittags. Und der Körper stellt sich auch im Bereich Sexualität ein. Sie kann wieder einschlafen, ja. Aber wenn sie geweckt ist, dann...
Das ist die gute Nachricht für alle Unverheirateten, die schon sexuell aktiv sind. Wenn du sagst, ich möchte das richtig machen, dann lass es wieder einschlafen. Trenn dich in einer gewissen Weise von deinem Partner, hab wenigstens getrennte Schlafzimmer und dann ist alles wieder möglich. Man kann tatsächlich wieder einen jungfräulichen Zustand zurückbekommen. Es geht. Sexualität ist ganz wesentlich auf das Gesetz der nachlassenden Rückkehr aufgebaut. Das heißt, je weniger Sex du hast, desto weniger willst du nach einer Weile. Das ist tatsächlich, was passiert. Je mehr du hast, ja, desto mehr bleibst du drin. Aber wenn du da mal durch Krankheit oder durch irgendwas mal eine mehrwöchige Pause hattest, jeder, der verheiratet ist, hat das schon erlebt, dann geht tatsächlich ein Stück weit das Verlangen auch wieder zurück. Und es kann völlig wieder einschlafen. Das ist auch ein wissenschaftlicher Fakt. Das geht. Dr. Sommer hat uns das nie verraten früher. Der hat uns immer gesagt, wenn du 15 bist und hattest noch kein Geschlechtsverkehr, dann stimmt was nicht mit dir. Bravo, wisst ihr. Aber es ist gelogen, es ist genau andersrum. Ja, ich kann Sexualität schlafen lassen, aber wenn ich sie aufwecke und sie füttere, bleibt sie natürlich wach. Aber eben bei manchen Ehepaaren nach ein paar Jahren muss man sagen, fütter sie mal wieder. Das Vieh schläft. Lass es wieder mal aufwachen, das macht doch Spaß. Und dann ist auch wieder alles möglich.
Genau. Was wir auch wissen und womit wir natürlich immer wieder konfrontiert werden, ist, dass es auch sehr, sehr viele kaputte Dinge gibt im Bereich Sexualität. Da hat man sich verletzt, da sind Erfahrungen gewesen mit dem Ehepartner oder mit jemand anderem vorher, die waren nicht schön, die waren schwierig, die haben etwas gemacht. Gerade bei den Frauen ist es oft so, die weibliche Sexualität ist leichter zu irritieren und zu stören und rauszukicken. Und dann ist es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, eine bewusste Phase der Abstinenz zu leben und zu sagen, wir sind zärtlich zueinander, die nächsten 3 Wochen zum Beispiel, regelmäßig, ohne Geschlechtsverkehr, ohne die erogenen Zonen zu berühren. Und wir entdecken einander einfach auf ganz zärtliche, neue Weise und finden so einen heilsamen Weg zueinander. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Liebe und Leidenschaft in der Ehe. Da gibt es dieses Konzept und andere Sachen noch mit als Empfehlung. Was ich aber auch sagen möchte, ist, dass... Das ist ein ganz persönlicher Gedanke. Ich glaube, den habe ich noch nie so gesagt, selbst an dieser Stelle der Ehepredigt nicht die letzten Male. Für mich ist Sexualität auch ein Stück weit Anbetung und Gott zu ehren. Weil ich es lebe in dem Rahmen, wie er es sich vorgestellt hat. Ich tue den Willen Gottes in meiner Ehe, wenn ich das tue. Und ich feiere das, was Gott uns geschenkt hat. Das, wo in dieser Welt Sexualität auf andere pervertierte Weise gelebt wird, bis in die ersten Dinge, über die wir nicht reden müssen, weil jeder hat schon an einem anderen Punkt Berührung damit gehabt, davon gehört, gelesen oder es vielleicht selbst auch ausprobiert. Und wir wissen, was das mit uns macht. Aber wenn wir das als Ehepaar feiern, als Akt der Anbetung, als ein Zeichen, wir ehren Gott und wir leben das, was er uns geschenkt hat, ist das, finde ich, auch von der geistlichen Seite her nochmal was ganz, ganz Besonderes und was Starkes, was wir tun. Auch wenn es niemand sieht, es ist nur für uns, aber es ist ein geistlicher Einflussfaktor.
Genau. Wir haben im Buch viel mehr darüber geschrieben, überhaupt über alle Bereiche, die wir hier sagen. Es geht natürlich nicht alles. Da haben wir auch von 6 Kuren zum Beispiel berichtet, die man machen kann. Tatsächlich, wie du jetzt sagtest, orgasmusfreier Sex oder eben als Gegenteil. Nämlich tatsächlich, wir haben jetzt nicht jedes Jahr, nicht ein Jahr lang, aber vielleicht 2 Wochen oder 4 Wochen jeden Tag Sex. Und das macht auch was, wenn das eingeschlafen ist. Wir wecken damit Sexualität wieder auf. Ja, wir haben jetzt, ihr wisst ja, Zement für Landebahnen besteht immer aus 3 Substanzen. Du brauchst dafür Wasser, du brauchst dafür eine Körnung und du brauchst dafür Zement. Und in dem Fall fehlt noch das Dritte. Wir haben jetzt über Zeit gesprochen, wir haben über Sex gesprochen. Das sind zwei wichtige Faktoren. Und das Dritte ist tatsächlich unsere Gedankenwelt. Das ist, wie wir denken. Also achte auf deine Gedanken, weil das ist wesentlicher als viele denken. Unsere eigenen Gedanken machen hier ganz viel. Ihr kennt den Gedankenproduktionsprozess ja inzwischen, den haben wir schon ein paar Mal hier gezeigt. Meine Gedanken führen immer zu meinen Haltungen. Meine Haltungen führen immer zu meinen Handlungen, zu meinen Worten, zu meinen Taten. Und wieder zu Gedanken und Gefühlen. Und so ist es ein Kreislauf, der sich wiederholt. Ich kann an jeden dieser drei Punkte ansetzen und kann durch Entscheidungen diesen Prozess verändern. Es geht nicht um die Richtung, es geht mehr um den Inhalt. Was für Gedanken möchte ich denn zunehmend haben? Wenn ich ständig mit meiner Frau nörgle, dann werden Nörgelgedanken, Nörgelhaltung, Nörgelgefühle in mir größer und größer und größer, bis ich irgendwann so ein Ekel-Alfred-Typ bin. Wenn ich aber anfange, die Dinge auszusprechen, die ich will, zum Beispiel, wie hübsch ich meine Frau finde, wie sehr ich sie liebe, wie gern ich mit ihr zusammen bin, wenn ich das in Worte ausdrücke, wird auch das etwas kreieren. Meine Haltung wird anders. Ich werde dir dann gerne wieder die Tür aufhalten, gerne in den Mantel helfen. Es ist nicht nur irgendeine stoische Handlung, sondern hey, das ist mein Schatz, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Und dann wächst es in diese Richtung und meine Gefühle kommen nach und dann wird es ohnehin noch mehr und noch mehr und noch mehr. Die rosarote Brille ist wieder auf. Und das möchte ich euch so gerne ans Herz legen, dass ihr aufpasst, welche Worte ihr euch erlaubt. Oft ist Worte das richtig üble Ding, weil davon machen wir mehr als von Handlungen.
Das stimmt.
Wir reden den ganzen Tag über. Welche Worte, die du deinem Partner gegenüber nennst, sind bestätigend, sind ermutigend, sind wertschätzend, sind liebevoll, sind freundlich? Die Bibel sagt sogar, dass wir nur so Sachen überhaupt bedenken sollen. Man alle kritisch denkenden Leute, ja, kritisch denken ist nicht die biblischste Art und Weise zu denken. Paulus sagt, ihr sollt nur bedenken, was eine Auferbauung ist, was ein Lobwert ist und so weiter. Was macht man mit dem Rest? Dann müssen wir doch drüber reden, wir sind doch Deutsche, wir müssen über all das reden, was negativ läuft. In der Ehe, wenn was schief läuft, wenn sie was macht, was ich nicht mag, muss ich ihr das doch sagen, sonst bin ich doch nicht ehrlich. Was bist du nicht? Du bist ein Idiot, wenn du es tust. Idiot heißt dumm. Und dumme Leute sprechen das aus, was sie nicht wollen. Richtig? Ich bin oft ein Idiot in der Hinsicht. Aber nicht mehr so oft wie früher. Deswegen habe ich gelernt und lerne jeden Tag mehr, welche Worte will ich raussprechen und welche schlucke ich runter in der Form, dass ich sie Gott gebe. Du musst nicht deine Gefühle jedem sagen, weißt du? Wusstest du das schon? Aber ich fühle mich gerade so, ich muss das doch jemandem sagen. Die Welt sagt dir das. Hör auf dein Herz, folge deinem Herzen, sprich, was du fühlst. Du musst überhaupt nicht sprechen, was du fühlst. Meine Gefühle werde ich dir nicht sagen, wenn es mir nicht gut geht. Ja, aber dann heuchelst du. Nee, ich sage die meinem Herrn und lass sie los. Wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann sage ich dir, was Miss Wigglesworth gesagt hat, ich sage mir schon, wie es mir geht. Ich sage mir, wie es mir geht. Das ist ein Geheimnis, wisst ihr, wir reden ja oft drüber, aber das muss durchdringen. Deine Worte sind das, dem du mehr glaubst als jedem anderen Wort. Deine Worte sind das, was dich mehr verändert als jedes Wort von irgendjemandem, auch von Gott. Deine Worte, deine eigenen Worte. Deswegen überleg dir gut, worüber du öfters redest. Das wird deine Haltung verändern. Das wird dich immer mehr in die Richtung bringen. Und du wirst irgendwann nicht mehr zugänglich sein für vielleicht die Wahrheit. Weil du ja immer dieselben Dinge sagst. Rummeckerst, negativ bist. Jetzt Corona, negativ, 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 negativ. Und du kommst nicht mehr raus, weil du hast ja dein Gefängnis selbst gewoben. Das ist die Wahrheit. Und der Ehe geht's gerade so. Viele Ehen leiden an den Worten, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Da leidet dann meine Ehe. Wer kann die Worte zurücknehmen? Ich. Und du für deine Ehe. Und das ist die gute Nachricht. Wir können, solange wir denken können, können wir unsere Worte verändern. Und je mehr wir das tun, desto mehr dreht sich diese Richtung unserer Gedanken und Gefühle. Wir wollen alle gute Gefühle haben, aber Gefühle folgen immer meinen Entscheidungen, die sich durch Worte unter anderem ausdrücken. Deswegen mach die richtige Entscheidung. Wir haben uns versprochen, dass wir zusammenbleiben, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir sind durch sehr schlechte Zeiten gegangen auch, nach 10 Jahren Ehe, wo eigentlich alles vorbei war, wo die Gefühle komplett weg waren. Einige kennen die Geschichte. Aber wir wussten, was wir zu tun haben. Die richtigen Worte machen und nicht aufhören. Sie wieder und wieder und wieder zu machen. Einander zu sagen, was wir wollen, nicht was wir fühlen. Und was ist passiert? Die Gefühle kamen wieder zurück. Das ist immer so. Gefühle folgen immer deinen Worten. Willst du dich aufregen über die Regierung? Sprich, erzähl jedem dabei, was für Idioten das alles sind. Und glaub mir, du wirst dich immer besser dabei fühlen. Immer stärker, immer mehr im Recht. Aber du bist es vielleicht gar nicht. Das ist die Krux bei der Sache. Wir werden blind für die Wahrheit, wenn wir anfangen, uns mit den falschen Worten zu verknüpfen. Und in der Ehe ist das genau dasselbe. Mach die richtigen Worte. Mach Worte der Auferbauung, des Glaubens, des Vertrauens und so weiter.
Die Frage, die sich jetzt einige stellen, ist, wem sagst du denn dann, wie es dir geht? Weißt du, bist du gar nicht in der Lage, deine Gefühle mitzuteilen? Das ist ja auch nicht wahr.
Nein, das ist auch nicht. Wem sage ich das denn dann?
Mir sagst du es zum Beispiel.
Ich gehe dann zu meiner Pastorin. Ich gehe zu meinem Gott und ich gehe, wenn das nicht reicht, gehe ich zu meiner Pastorin und hole Gott mit dazu. Und das funktioniert jedes Mal. Ich brauche aber keine drei Leute, denen ich das sage, wisst ihr? Mir reicht eine Person, der ich vertraue, die geistlich reif ist, die mich aushält, an die mir aber auch im Kopf wächt hinterher. Also ich sage dann nicht, du bist so arm. Die sagt, komm drüber weg. Komm an, jetzt sprechen wir die richtigen Worte. Und raus aus der Scheiße. Entschuldigung. Und es funktioniert. Immer. Nicht immer sofort. Manchmal ist es eine Zeit von Wochen, bis die Gefühle nachkommen. Aber wir sind Leute des Glaubens, oder? Wir wissen, dass wir das tun, was richtig ist, weil es richtig ist, nicht weil es sich immer richtig anfühlt. Es fühlt sich manchmal überhaupt nicht richtig an. Manchmal möchte ich viel lieber mitmosern und weitermachen und weil ich fühle mich gerade so. Wem hilft das? Ich habe mir eins antrainiert, ich gehe nur die Dinge an, die negativ sind, die ich beeinflussen kann. Ja. Über die rede ich nicht, sondern zu denen rede ich. Okay? Zu Menschen sind, rede ich mit Menschen und so weiter. Was ich nicht beeinflussen kann, gebe ich an Gott ab und gut ist. Und ich mache mir keinen Kopf um diese Dinge. Damit geht es mir sehr gut. Grace. Gehen wir alle zu unserer
Pastorin? Nein, ihr kommt nicht alle zu mir. Hey, du kannst es einem.
Es gibt viele reife Leute in dieser Gemeinde.
Du kannst es einem guten Freund und einer Person deines Vertrauens sagen. Wisst ihr, vielleicht denkst du jetzt, der Bernd ist hart und hat er überhaupt recht? Ich glaube, er hat recht, weil wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir leben in einer Zeit, die sehr gefühlsbetont ist. Auf meinem Duschgel steht, weiß auch nicht warum, folge deinem Herzen. Also, dann habe ich auch gedacht, ich mochte den Geruch halt. Also ich bin so ein Geruchsmensch, aber ich dachte, in Sprüche 28 steht, folge nicht, oder wer seinem Herzen folgt, ist ein
Narr.
Narr, so heißt es genau. Also Idiot würden wir vielleicht sagen. Ja. Und das ist wirklich so ein trügerisches Ding. Manchmal kommen Gefühle und der Teufel macht uns Angebote. Also ich kenne das in Form von Depressionen, ein kleiner Ausflug an der Stelle. Ich glaube, das hilft gerade jemandem. Und es kommt vorbei und mir geht es schlecht. Und ich stehe an der Spüle und ich fange an, diesen Kreislauf zu denken. Und ich merke, boah, das macht jetzt gerade was mit mir. Und die Traurigkeit, die ich vor ein paar Jahren in extremer Form kennengelernt habe, will wiederkommen. Manchmal merke ich es selber. Dann sage ich, Teufel, hau ab in Jesu Namen. Und dann bete ich was oder ich singe was. Habe jetzt die Tage Lobpreis mit der Susan gemacht, ohne dass sie das gewusst hat. Ich habe sie dann geschrieben, damit sie Bescheid weiß. Ich habe den letzten Gottesdienst angeguckt. Der Matthias hing dann irgendwie im WLAN fest und hast immer nur. Aber das war super, was ich bis dahin hören konnte. Und ich war voll dabei. Und ich mache, warum tut uns Lobpreis so gut? Eigentlich dienen wir ja Gott, weil wir genau das tun. Weil wir genau das tun. Wir sprechen im Idealfall biblische Texte.
Verführung zu guten Worten.
Und sagen das was wahr ist und ja, was unser Fokus sein soll. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn dich das provoziert hat, denk da tiefer drüber nach und rede mit Gott. Mhm. Und wahrscheinlich, also ich gehe relativ fest davon aus, ist es genau ein Ding, wo du was verändern musst, wenn du dich drüber ärgerst. Das ist bei mir meistens so. Ich ärgere mich manchmal über so Predigten und denke so, will aber jetzt nicht. Und dann überwinden wir. Wir reden ab nächster Woche über die Offenbarung. Und wisst ihr, über wen Jesus da ständig spricht? Über die, die überwinden. Und ich glaube, im Bereich Emotionen haben wir gerade ein total cooles Lernfeld. Also ich erlebe das so. Das ist für mich der wirkliche Corona-Test für meinen Charakter. Yes. Wie gehe ich mit den ganzen Herausforderungen um? Die Dinge, die ich doof finde, die Dinge, die mir was ausmachen, die mir das Leben schwer machen, die Dinge, die ich vermisse. Und es gibt einen geistlichen Weg über diesem, glaube ich. Und zu dem möchten wir euch ermutigen. Das ist Teil der Ehebeziehung, aber es geht eigentlich um dein ganzes Leben dabei.
Wollen wir noch mal kurz über Streit sprechen?
Genau, damit machen wir dann das Finale.
Genau, da gibt es eine Geschichte zu.
Soll ich die vorlesen?
Nö, du hast zu viel geredet, ich lese jetzt mal. Es gab einmal ein Ehepaar, das seit mehr als 60 Jahren verheiratet war. Es war nicht die Könige von England. Und in diesem Jahr viele gute und auch schwierige Zeiten miteinander durchgemacht hatte. Der Mann und die Frau waren für die Harmonie in ihrer Ehe bekannt und hatten keine Geheimnisse voreinander. Außer dass die alte Frau einen Schuhkarton in der Ecke ihres Schrankes stehen hatte. Sie hatte ihren Mann warnend darauf hingewiesen, den Karton nie zu öffnen und sie nie darüber zu befragen. Schon seit vielen Jahren dachte er nicht mehr an den Schuhkarton, aber eines Tages wurde die alte Frau sehr krank und der Arzt meinte, dass sie sich nicht mehr erholen würde. Bei dem Versuch, Ordnung in ihre Angelegenheiten zu bringen, fand der alte Mann den Schuhkarton und brachte ihn ans Bett seiner Frau. Sie willigte ein, dass es für ihn an der Zeit sei, zu erfahren, was in dem Karton war. Als er diesen nun öffnete, fand er zwei Häkeldeckchen. Ein Stapel Geld von $25,000 war auch darin. Als wir heiraten wollten, erklärte die Frau den Inhalt des Kartons, erzählte mir meine Großmutter, dass es das Geheimnis einer glücklichen Ehe war, nie zu streiten. Großmutter erzählte mir, dass sie immer ein Deckchen häkelte, um sich zu beruhigen, wenn sie jemals wütend auf ihren Mann war. Ich habe von ihr gelernt und es ebenso gehalten. Wenn ich mich also einmal über dich ärgerte, verzichtete ich auf einen Streit und häkelte stattdessen ein Deckchen, bis mein Ärger sich wieder verzogen hatte. Das bewegte den alten Mann sehr und er musste mit den Tränen kämpfen. Nur zwei Deckchen waren in dem Schuhkarton. In all den Jahren, in denen sie zusammengelebt und sich geliebt hatten, war sie also nur zweimal wütend gewesen. Er brach fast zusammen vor Glück. »Liebling«, sagte er, »das mit den Deckchen hast du erklärt, aber was ist mit all dem Geld? Wo kommt es her?« »Oh«, sagte sie, »das ist aus dem Verkauf der übrigen Deckchen.« So viel zu, es gibt keinen Streit in unserer Ehe, okay? Es gibt immer Auseinandersetzungen, wo zwei Persönlichkeiten enger aneinander kommen. Ganz normal. Und in der Ehe ist das keine Ausnahme, sondern das ist mehr Pflicht als Kür, dass man hier miteinander umgehen lernt, weil man hat ja in allen Bereichen des Lebens miteinander zu tun. Nicht nur in den Sonntagszeiten, ja, wo man sich Hallo sagt, alles ist nett, man feiert mal eine Party zusammen. Aber wenn man dann seine Sachen macht, die den Alltag ausmachen, dann ist man wieder alleine. In der Ehe ist es genau andersrum. Hier ist man immer zusammen.
Wir haben drei Tipps für euch, um es kurz zu fassen. Wie könnt ihr ein Leben in Einheit leben und Streit überwinden? Der erste Tipp ist, betet täglich zusammen. Findet einen Weg der geistlichen Gemeinschaft und tauscht euch auch über geistliche Erfahrungen aus. Ja. Also das ist etwas, was ich total gern tue, was ich genieße. Und seid einander der erste Jünger. Das heißt, beeinflusst euch gegenseitig geistlich in eurem Leben mit Gott. Das ist total powerful.
Absolut.
Und das multipliziert eure Einheit, das multipliziert eure Kraft, eure Verbindung. Macht es einfach total stark.
Lasst uns doch mal zusammenstehen hier im Raum, wenn ihr zu Hause wollt, gerne auch. Ich würde gerne eine kurze Anwendung machen. Weil ich glaube, Gott ist hier und er gibt euch das nicht nur mit, naja, mal gucken, was sie damit machen, sondern ich glaube, er hat was für euch. Wir haben jetzt viele Gedanken gehabt und nicht alle Gedanken sind für jeden. Aber vielleicht ist ein Gedanke, und das glaube ich dabei, der ist für dich, das ist so ein Game Changer, weißt du, wenn du den nachgehst, dann wird sich ganz viel verändern. Und ich möchte jetzt Gott einfach darum bitten, dass er dir deinen Game Changer zeigt. Der Gedanke, dem du nachgehen sollst, wo du was mitmachen sollst. Und Herr, ich danke dir von Herzen für all die guten Gedanken, die hier kamen. Auch für die herausfordernden Gedanken. Herr, wir legen jetzt allen Ärger und Groll zur Seite und alles, was uns gerade behindern könnte, dich zu hören. Denn Herr, wir wollen, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt. In uns und durch unser Leben und auch in uns und durch unsere Ehe. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns etwas zeigst, gerade in diesem Moment. Ein Gedanke, etwas, was zu tun ist, etwas, dem wir nachgehen sollen. Damit unsere Ehe oder auch andere Beziehungen, wenn wir nicht verheiratet sind, auf ein neues Niveau kommen. Sprich, Heiliger Geist. Wir hören. Danke, Jesus. Wer hat was gehört von euch? Ja, danke. Das ist oft der erste Gedanke. Danke, 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 danke. Das ist oft der erste Gedanke, der in so einer Zeit kommt. Schreibt ihn euch auf. Vielleicht schickt ihr euch, ich mache das gerne so, schickt mir selbst gerne eine E-Mail. dann habe ich zu Hause wieder, ah, okay, das war der Gedanke. Lasst ihn euch nicht rauben, schreibt ihn euch auf, nehmt euch die Minute jetzt, das zu tun. Und Iris wollte noch was vorlesen.
Ja, nimm doch mal noch einen Augenblick Platz. Ich lese noch eine Geschichte vor und ich lade alle diejenigen von uns ein, hier vor Ort oder auch zu Hause, die sich noch nicht auf Gott eingelassen haben, genau das zu tun. Vielleicht kennst du die Geschichte schon, hör sie trotzdem mit Freude. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie lese oder höre. Die Geschichte vom kleinen Skeptiker, wer kennt die von euch? Ja, ne? Die für die anderen. Es ist dann umso schöner. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal 3 Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker, Blödsinn, das gibt's doch gar nicht. Wo soll das überhaupt aussehen, dein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, das weiß ich auch noch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, was für eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. Doch, doch, das geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter! Du glaubst im Ernst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Weißt du, manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt. Ich lade euch ein, einfach mit mir ein Gebet der Hingabe zu beten. Nicht an die Mutter, sondern an den Gott, den manch einer von uns vielleicht noch nicht kennt oder ahnt, dass er da ist und dass er einfach seine Arme ganz weit auf hat jetzt für dich. Du musst nicht ins CCLM kommen, vielleicht sehen wir uns nie. Vielleicht bist du hier und das ist ein Schritt für dich heute, dann freuen wir uns hier vor Ort. Aber einladen möchte ich uns alle, ein Gebet zu sprechen, der Hingabe an Jesus und eine Einladung an ihn. Bist du dabei? Dann sprich mir doch nach. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und gerade jetzt. Und
gerade jetzt.
Mit weit geöffneten Armen auf mich wartest.
Mit weit geöffneten Armen auf mich wartest.
Jesus, ich nehme dein Angebot an.
Jesus, ich nehme dein Angebot an.
Ich bringe dir allen Müll meines Lebens.
Ich bringe dir allen Müll meines Lebens.
Alle Fehler, die ich gemacht habe.
Alle Fehler, die ich gemacht habe.
Mit denen ich dich, andere Menschen und mich selbst verletzt habe.
Mit denen ich dich, andere Menschen und mich selbst verletzt habe.
Gott, ich brauche dich.
Gott, ich brauche
dich. Und ich will dich.
Und ich will dich.
Jesus, ich will dir folgen.
Jesus, ich will dir folgen.
Von heute an.
Von heute an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Amen.
Amen. Amen.
Ist jemand hier, der das erste Mal bewusst gebetet hat?
Oder online? Dann bitte gib doch ein Signal online. Schreib doch mal einen kurzen Satz. Ja, ich habe es gebetet. Ich will Jesus nachfolgen. Das wäre klasse.
Genau. Ja, wir durften dieses Jahr schon 3 Pakete verschicken an Leute, die genau diese Entscheidung vor kurzem getroffen haben. Das ist cool. Und lass uns, ja, nah an ihm bleiben. Lass uns Flitterwochen in unsere Ehe feiern, egal wie lange wir verheiratet sind. und Flitterwochen oder unsere Schmetterlinge im Bauch, wie Susan am Anfang gesagt hat, mit Jesus auch zurückerobern.
Schreib uns gerne eine E-Mail an pastor@ccnm.de. Wenn das dein Gebet heute war, das erste Mal, würde ich mich gerne mit dir freuen. Kriegst du auch ein Paket geschickt.
Nächste Woche geht es um die Offenbarung. Der letzte Zeuge von 66 Zeugen. Das habe ich angekündigt, dass der Start meiner kleinen Predigtserie so sei dabei. Würde mich riesig freuen, wenn ihr vor Ort oder auch bei YouTube dabei seid.
Und wir segnen euch jetzt noch ganz fett. Mhm. Ich danke dir für jedes Ehepaar.
Halleluja.
Und auch für jeden, der hier nicht verheiratet, heute dabei ist, zuguckt, mit dabei ist. Und dass du für jeden von uns hier Anwendungen gibst. Mhm. Dinge, die wir mitnehmen können, die unsere Kommunikation, unsere Beziehung verbessern. Herr, und gerade für die Verheirateten, die unsere Ehe verbessern, die unsere Ehe dahin bringen, wo sie eigentlich sein sollte, nämlich ein Stück Himmel auf Erden zu sein, ein Landeplatz für viele, viele, viele Schmetterlinge. Ehre sei dir dafür, Jesus. Danke, dass dein Segen mit jedem ist, der das hier jetzt sieht oder der hier vor Ort ist, in Jesu Namen. Ja. Amen.
Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.